Es geht um die Überarbeitung des IFRIC 14. Es war ein Fall, der hochgekommen ist im Rahmen des IFRIC, der bereits, mit dem sich dann das IFRIC auch beschäftigt hat. Letztendlich ist dann aber die Entscheidung gefallen, dass nicht das IFRIC hier eine Änderung dran vornimmt, sondern man hat ein anderes Prozedere gewählt und hat das Ganze an das Board verwiesen, und das Board hat einen entsprechenden Exposure Draft zu IFRIC 14 nun veröffentlicht. Die Kommentierungsfrist ist relativ kurz gehalten, die läuft bis 27. Juli. Mir liegt bereits der erste Entwurf einer Stellungnahme seitens EFRAGs vor. EFRAG stimmt dem Vorschlag in dem Exposure Draft vollumfänglich zu. Soweit ich weiß, hat aber noch keine EFRAG-Tech-Sitzung stattgefunden. Also das ist bisher nur Staff Position. Und in der nächsten EFRAG-Tech-Sitzung wird dieser Exposure Draft dann diskutiert werden. Ich habe Ihnen in dem Papier 8b den Hintergrund dieser Änderung dargelegt. Es geht letztendlich um die Frage, wie etwaige Vorauszahlungen auf Mindestdotierungspflichtungen bilanziell zu erfassen sind. Nach dem bisherigen IFRIC 14 führte das dazu, dass diese Vorauszahlung letztendlich sofort als Aufwand zu erfassen war, wenn der Asset Ceiling Test hier zu einer Kappung des entsprechenden Assets geführt hat, was regelmäßig der Fall ist, so dass letztendlich dann die Vorauszahlung dieser Kappung sofort zum Opfer gefallen ist. Die Frage ist, ob diese Vorauszahlung auf eine Mindestdotierungsverpflichtung nicht als ein Vermögenswert anzusetzen sind und dann erst in späteren Perioden, wenn dann die Vorauszahlung tatsächlich fällig wäre, die Mindestdotierungsverpflichtung tatsächlich fällig wäre, dann als Aufwand zu erfassen ist, falls sich hier dieses Ergebnis aus dem Asset Ceiling Test ableitet, dass hier ebenfalls eine Kappung vorzunehmen ist. Ich hatte Ihnen zuerst einen Ausgangsfall geschildert, nur um Ihnen nochmals nahezubringen, wie die Funktionsweise des IFRIC 14 ist, denn die ist relativ komplex, gerade in dem Zusammenspiel Mindestdotierungsverpflichtungen und Asset Ceiling Test. Ich hatte damals, wie der IFRIC 14 entwickelt wurde, hatte ich mich mehrere Wochen damit beschäftigt, um hinter diese Systematik des IFRIC 14 zu steigen. Jetzt kommt eben dieser Problemfall, dass zusätzlich noch eine Vorauszahlung auf diese Mindestdotierungsverpflichtung geleistet werden muss. Das Board hatte sich mit drei Varianten beschäftigt, oder die drei Varianten hatte der ISB-Staff damals beim Board zur Diskussion gestellt. Entweder die Behandlung wie bisher nach IFRIC 14, dann eine Art teilweise Erfassung des Vermögenswertes, soweit diese Mindestdotierung oder die Vorauszahlung dem Dienstzeitaufwand entspricht, und letztendlich die Variante, für die sich dann das Board entschieden hat, den Vorauszahlung komplett als Vermögenswert zu erfassen. Sie werden auch gesehen haben, dass der ISB-Staff ursprünglich sich für die Variante B favorisiert hat, denn der Staff ging davon aus, dass nur die Variante B mit dem IFRIC 14 selber konsistent wäre. Ich hätte mich auch der Sichtweise des ISB-Staff angeschlossen und würde auch zu dieser Variante B tendieren, was nicht eben dem entspricht, was jetzt in dem Exposure Draft niedergelegt ist. Meine Frage jetzt an Sie: zu welcher Sichtweise tendieren Sie? Schließen Sie sich eher der Sichtweise des ISB-Boards an oder würden Sie eher der Sichtweise des ISB und des DSC-Staff in dieser Beziehung folgen? Ich kann natürlich auch noch mal versuchen, das Fallbeispiel zu erläutern, weil diese IFRIC 14 doch sehr, sehr kompliziert ist, insbesondere wo ich, muss ich zugeben, länger dafür gebraucht habe ursprünglich, also wie der IFRIC 14 in der Entstehungsphase war, warum diese Mindestdotierungsverpflichtung keine Liability ist. Das musste ich erstmal die Systematik dahinter verstehen. Vielleicht zu dem Ausgangsfall. Also der Ausgangsfall ist relativ einfach. Das ist sozusagen der klassische Fall der Pensionsverpflichtung. Ich habe eine Pensionsverpflichtung, habe Planvermögen auf der anderen Seite. Dann saldiere ich und dann kann es ja durchaus der Fall sein, dass mein Planvermögen die Verpflichtung übersteigt, sodass ich eine Überdeckung habe. Dann sagt IAS-19, dass ein sogenannter Asset-Ceiling-Test nach 58b durchzuführen ist. Das heißt, ich darf diesen Vermögenswert nicht ansetzen sofort, sondern ich muss erst klären, ob mir dieser Vermögenswert in irgendeiner Form noch einen wirtschaftlichen, oder ich muss anders sagen, ob ich noch einen wirtschaftlichen Nutzen aus dieser Überdeckung ziehen kann. Entweder indem ich mir zukünftig irgendwelche Beiträge erspare, weil ich ja bereits eine Überdeckung habe, oder wenn ich zum Schluss, wenn der Plan abgewickelt ist, vielleicht diese Überdeckung als Unternehmen bekomme. Dann hätte ich einen Vermögenswert, den ich ansetzen kann. Das heißt, ich muss diesen wirtschaftlichen Nutzen ermitteln. Das ist das, was in 58b des IAS 19 verankert ist. Dann war diese Problematik dieser sogenannten Mindestdotierungsverpflichtungen. Es ist so, dass es regulatorische Verpflichtungen gibt, eine Mindestdeckung einzuhalten. Das kann daher kommen, weil bereits eine Unterdeckung in dem Plan drin ist und dann sagen die regulatorischen Regelungen, dass hier diese Unterdeckung in gewisser Weise zu dotieren ist, und sowas bezeichnet man dann als Mindestdotierungsverpflichtung. Das macht sich gar nicht direkt an den bilanziellen Gegebenheiten fest, sondern an regulatorischen Maßstäben, nachdem diese Mindestdotierung ausgestaltet ist. Das heißt, das kann durchaus, kann man zu einer anderen Deckung oder Unterdeckung kommen, als wenn man jetzt hier die Berechnung noch auf bilanzieller Basis nach IAS 19 durchführt. Das heißt, es gibt insbesondere scheinbar in Großbritannien und auch in einigen Benelux-Ländern und der Schweiz, glaube ich, gibt es häufiger diese Mindestdotierungsverpflichtungen. Bei uns in Deutschland sind diese Fälle weniger, also tauchen die scheinbar weniger auf. Also ich habe noch nicht so häufig von deutschen Plänen gehört, bei denen solche Mindestdotierungsverpflichtungen vorliegen. Es kann natürlich auch sein, dass hier vertragliche Vereinbarungen bestehen, dass es gar nicht regulatorischer Fall ist, sondern dass hier einfach mit dem Fonds bereits hier eine entsprechende Vereinbarung getroffen wurde. Also das ist der Hintergrund dieser Mindestdotierungsverpflichtung. Und jetzt war die Frage ursprünglich in dem IFRIC 14, was passiert denn, wenn ich einerseits diesen Asset-Ceiling-Test durchführen muss und feststellen muss, ob ich einen wirtschaftlichen Nutzen habe und andererseits aber weiß, dass ich hier eine Mindestdotierung leisten muss. Und dieses Verhältnis dieser zwei Verpflichtungen zueinander, den hat eben dann der IFRIC 14 geklärt und hat festgelegt im IFRIC, dass hier eine Differenzrechnung durchzuführen ist. Das heißt, ich muss eine Differenz bilden zwischen dem zukünftigen Dienstzeitaufwand und den zukünftigen Mindestdotierungsverpflichtungen. Und wenn ich hier wenn der Dienstzeitaufwand zum Beispiel 20 ist und die Mindestdotierung ist 40, dann ist die Differenz ist minus 20, damit hätte ich keinen Vermögenswert. Das heißt, nur wenn diese Differenzrechnung ein Plus ergibt, dann habe ich einen wirtschaftlichen Nutzen, den ich hier zukünftig ziehen kann aus dem Fonds und kann dann hier einen entsprechenden Vermögenswert in dieser Höhe als Barwert dann ansetzen und nicht den ursprünglichen, der sich aus der Saldierung des Planvermögens mit der Verbindlichkeit ergibt. Warum ist diese Mindestdotierungsverpflichtung, die jetzt regulatorischer Natur ist, würde man im ersten Moment vielleicht annehmen, dass die sofort als eine Verbindlichkeit einzustellen ist? Das liegt letztendlich an der Saldierungssystematik des IAS 19. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie eine derartige Verpflichtung haben. Sie zahlen jetzt etwas in das Planvermögen ein. In dem Moment steigt der Wert des Planvermögens und vermindert gegebenenfalls wieder in der Saldierung Ihre Verbindlichkeit, beziehungsweise führt zu einer Erhöhung, einer weiteren Erhöhung der Überdeckung. Das heißt, letztendlich ist das rechte Tasche, linke Tasche. Das heißt, Sie haben eigentlich gar keinen Cash-Outflow in dem Sinn, sondern man kann das ein bisschen vergleichen als, also bilanziell haben Sie keinen Abgang eines Vermögenswerts. Sie haben natürlich Cash, das an diesen eigenen Rechtsträger abgeht, aber es ist gar kein eigener, Sie kriegen einen äquivalenten Vermögenswert zurück. Man kann das ein bisschen vergleichen als eine Art schwebendes Geschäft. Das heißt, Sie haben eine Art Tauschgeschäft, Sie geben hier Sie geben hier diese Vermögenswerte und bekommen dann gleichzeitig eben ein erhöhtes Planvermögen zurück. Dieser Gedanke des schwebenden Geschäftes hat mir deswegen weitergeholfen. Es gibt nämlich dann eine Ausnahme, unter denen dann doch eine Verpflichtung zu bilden ist, und das ist dann entspricht dann dem Gedanken des onerous Geschäftes, aber das führt etwas hier vielleicht ab. Wenn ich nämlich, das ist auch geregelt in dem IFRIC 14, wenn ich nämlich für vergangene Dienstleistungen so ein schwebendes Geschäft habe und bereits berücksichtigen muss, dass der Asset-Ceiling-Test zu einer Kappung meiner Zahlung führt. Das heißt, ich zahle hier etwas in dieses Planvermögen, aber durch den Asset-Ceiling-Test wird mir gleich etwas gekappt, wie so eine Art Impairment. Dann ist das letztendlich dass ich eine Verpflichtung leisten muss, aber vielleicht nur 80% an Planvermögen zurückbekomme bilanziell. Und dieses Onerous, also diese Belastung, müsste ich dann bereits als Verbindlichkeit einstellen. Das heißt, das ist aber nur der Fall, wenn ich für bereits eine Mindestdotierungsverpflichtung für bereits erbrachte Dienstleistungen habe. Das ist aber nicht der Fall, der hier angesprochen wird. Hier geht es um Vorauszahlung auf Mindestdotierungsverpflichtung für zukünftige Dienstleistungen. Das heißt, in diese Frage, ob ich hier ein belastendes Geschäft habe und bereits sofort eine Verbindlichkeit habe, aus dieser Mindestdotierungsverpflichtung komme ich gar nicht rein, sondern für diese Fallgestaltung gilt immer, die Mindestdotierungsverpflichtung ist keine Liability im Sinne von IS 37 müsste es sein, weil es nicht um vergangene Dienstleistungen geht, sondern um zukünftige Dienstleistungen. So, jetzt leiste ich auf diese Mindestdotierungsverpflichtung, und jetzt schauen wir uns vielleicht dieses Fallbeispiel an, an dem kann man das am leichtesten klar machen. In dem Ausgangsfall, der unter B geschildert ist, hatte ich das Ganze ohne eine Mindestdotierungsverpflichtung dargestellt. Sie haben hier einen Plan, ausgehend von Jahr 1, der jetzt nach 10 Jahren endet, in dem Sie jährlich Dienstzeitaufwand erwarten von 10. Das heißt, es werden zusätzliche Anwartschaften von 10 erwirtschaftet, was sich letztendlich in Dienstzeitaufwand niederschlägt. Und auf der anderen Seite haben Sie Mindestdotierungsverpflichtungen von 15. Das heißt, wenn Sie jetzt sich am Ende des Jahres 5 befinden, dann haben Sie bereits einen Aufwand gebucht von 50 und haben Zahlungen an den Fonds von 75 geleistet. Das heißt, Sie haben eine Überdeckung letztendlich nach Saldierung von 25, weil die Liability hat eine Höhe von, wenn man jetzt diese ganze Zinseffekt und alles aus davor lässt, also ganz vereinfacht, die Liability hat eine Höhe von 50, und auf der anderen Seite haben Sie Planvermögen von 75 stehen, was Sie gezahlt haben in den Fonds, und deswegen haben Sie eine Überdeckung von 25. Jetzt führen Sie diesen Asset-Ceiling-Test durch, der eben sagt, dass Sie sich jetzt die Differenz zwischen dem zukünftigen Dienstzeitaufwand, also das, was die Jahre 6 bis 10 betrifft, und dem zukünftigen Mindestdotierungsverpflichtung ansehen müssen. Das heißt, Sie gehen her und sagen, in den Jahren 6 bis 10 muss ich nochmal 50 an Dienstzeitaufwand erbringen und ich aber 75 an Mindestdotierungsverpflichtung, das heißt, diese Differenzerrechnung ergibt einen Wert von minus 25. Das heißt, der Asset-Ceiling-Test führt zu einer kompletten Kappung des Vermögenswertes, der sich eigentlich durch die saldierte Betrachtung zwischen Verbindlichkeit, also DBO, und Zeitwert des Planvermögens ergibt.
Da muss ich zugeben, das habe ich dann in dem Beispiel nicht so richtig verstanden. Denn nehmen wir mal an, nach diesem Jahr 10, also nach dem von Ihnen aufgezeichneten Teil, jetzt würde der Plan an der Stelle gestoppt werden. Mhm. Ja, machen Kriterium, stoppt das Ding, löst das Ding auf. Ne? Dann ist es ja so, die Mitarbeiter haben den Anspruch in Höhe des Dienstzeitaufwandes.
Ja.
Ja, das sind also grob gesagt, 10 mal 10 sind 100, das kriegen die Mitarbeiter.
Genau. Ja?
In dem Topf ist aber deutlich mehr drin als die 100, da sind nämlich 150 drin.
Ja.
So, und nach dem, was Sie vorhin erzählt haben, ich muss gucken, ob das für mich einen Benefit hat. Aber jetzt ist es so, wenn die Regel zum Beispiel ist, okay, was zum Schluss, wenn die Mitarbeiter ihren Anspruch bekommen haben, übrig bleibt, kriegst du Unternehmen. Ja, dann würde ich sagen, diese 50, die kriege ich, habe ich immer noch mal Anspruch drauf. Also ist das doch ein Asset. Und das wäre ja nach dem nach dem Jahr 5 würde ich auch in die Zukunft gucken und sage, meine Mindestdotierungsverpflichtung ist höher als der Dienstzeitaufwand. Wenn das immer so weitergeht, kriege ich immer das zurück. Und deswegen war ich dann überrascht, als die Rechnung dann plötzlich sagte, es ist null. Wo ich sagte, das kann die Rechnung doch noch gar nicht sagen, solange nicht klar ist, was am Ende des Tages mit einer Überdeckung passiert.
Wobei normalerweise, soweit ich das weiß, in diesen von vornherein geregelt ist, was mit solchen Überdeckungen passiert. Und letztendlich ist scheinbar häufig auch so geregelt ist, dass diese Überdeckung eben nicht den Unternehmen zusteht. Genau.
Wenn das die Regel ist, dann brauche ich die Rechnung auch nicht. Weil ich dann sage, ich habe kein Asset. Ja, ich habe diese Rechnung nicht verstanden, in welchem Szenario mir wirklich die Rechnung sagt, was mein Asset ist. Weil wenn ich mich hinstelle und sage, ich bekomme es zurück, dann ist die Rechnung falsch, denn dann ist es 50. Wenn ich sage, ich kriege aber nichts zurück, dann
die Frage ich die Rechnung ist, gar nicht. Die Frage ist, ich habe 75 eingezahlt. Als Aufwand aber nur 50, hätte ich nur gebraucht. Wenn ich jetzt aber in den nächsten 5 Jahren 50 Aufwand noch habe und zahle nur noch 25
ein, genau,
dann natürlich die 25 Überhang, den ich zum aktuellen Zeitpunkt habe, natürlich ein Asset. Und den kann ich hier ansetzen.
Das ist bisher IFRIC 14.
Das ist die ganz einfache Regel.
Ja. Das ist bisher das, was in IFRIC 14 geregelt ist, in dieser Form. Das wird jetzt auch nicht zur Disposition gestellt. Also das ist nicht... Es hat nur diese Berechnungssystematik hat nur zur Folge, dass es dazu führt, dass Vorauszahlungen automatisch durch diese Mechanik des Rechnens mit Null angesetzt werden, wenn hier die Mindestdotierungsverpflichtung eben die Summe des Dienstzeitaufwandes übersteigt.
Ich mache mal eine kuriose Anmerkung. Wir hatten ja in der öffentlichen Diskussion mal so gefragt, ob es irgendjemanden gibt, der überhaupt Interesse an dem ganzen Thema hat. Es waren zwei im Saal. Und das eine ist sinnigerweise aber so richtig spezifisch geworden, ist er auch nicht. Die Dame von der Lufthansa, die über Swiss und British Midland die beiden Fälle haben, wo sie die beiden Länder haben, wo es das im Zweifel gibt. Und bei BMI sagte sie eben schon, da wären sie ja mit dem Deal noch nicht so weit, dass er noch nicht an den Unterlagen wäre. Sei denn wie ihm wolle, Anne McGeegan hatte extra nochmal gesagt, dass es eben klassischerweise Schweiz und UK sein könnte. Und dann kamen wir nochmal, ja, aber wer macht denn da so eine Vorauszahlung? Dann sagte sie, das könnte sein, das ist jetzt sehr platt verkürzt, aber dass das was mit steuerlicher Abzugsfähigkeit in bestimmten Zeiträumen oder wie auch immer zu tun hat. Das heißt, dass eben der wirtschaftliche Gehalt dessen, was man da tut, warum man um Gottes Willen so viel dotiert und dann auch noch vorauszahlt, das muss man ein bisschen mit spitzen Fingern anfassen und nicht sagen, so ein Quatsch kann doch gar nicht bestehen.
Aber kann ich nicht einfach sagen, das zu lösen? Das ist eben kein Prepayment der Future Service Kosten, sondern es ist einfach ein Prepayment, sage ich mal, der Mindestcontribution, die ich leisten muss. Aber es ist eben vorausgezahlt. Und jede Vorauszahlung ist eben ein Asset. Ob das dann die Wirkung, wenn was ich dann meine Zahlungsverpflichtung ist, was dann passiert, ist ein ganz anderes Thema. Also würde ich das sehen. Also würde ich, weiß ich, dem Boardview eigentlich zustimmen und sagen, das ist ein Asset und fertig.
Das, jede andere Anzahlung. Das ist mit Sicherheit der richtige erste gedankliche Ansatz. Anzahlung auf eine Verbindlichkeit. Wenn ich, wie Sie sie zu Recht sagen, jede Anzahlung auf eine Verbindlichkeit ist ein Asset. Nur, ich habe hier keine Anzahlung auf eine bilanzielle Verbindlichkeit, weil die Mindestdotierungsverpflichtung eben keine Verbindlichkeit ist, sondern ich habe eine Vorauszahlung auf eine regulatorische Verpflichtung. Ich habe letztendlich in dem Moment, wenn ich jetzt diese Mindestdotierungsverpflichtung zahlen würde, und eben es zu diesem Kopplungseffekt durch den Asset-Ceiling-Test kommt, buche ich letztendlich sofort an Aufwand, weil die verschwindet sozusagen sofort im Nichts, diese Zahlung, weil das Planvermögen mir durch diesen Asset-Ceiling-Test gekoppt wird und dann mit sofort bilanziell verloren geht. Das heißt, ich habe jetzt letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich erspare mir dadurch nichts, weil ich dann müsste ich den Aufwand sofort erfassen. Oder die Lösung, die das Board wählt, ist im Endeffekt eine andere, rein jetzt von der Technik her. Sie setzen erst den Vermögenswert an und impairen dann oder buchen das gegen Aufwand dann zu dem Zeitpunkt aus, wo die Fälligkeit entsteht. Letztendlich führt die Lösung, die das Board dazu vorgeschlagen hat, zu dem Ergebnis, dass ich den Aufwand in dem gleichen Jahr erfassen würde, als wenn ich nicht vorauszahlen würde.
Also vielleicht sehe ich das ein bisschen verquer, aber es geht ja um Defined Benefit Pläne, nicht um Defined Contribution Pläne. Genau. Und ich sehe das ehrlich gesagt so, wenn ich da ein Planvermögen dahinter habe, ist das ja praktisch nichts anderes wie eine quasi Konsolidierung von dem Trust. Und dann ist das ja, ob ich da eine Mindest-Contribution habe oder Mindest-Dotierung habe oder nicht, ist das eine Verbindlichkeit gegen mich selbst quasi.
Das ist eine Verbindlichkeit gegen mich selbst. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, rechte Tasche, linke Tasche. Ja. Eigentlich ist es, rein, wenn man es anders ausdrückt, kann man sagen, es ist ein reiner Aktivtausch, den Sie vornehmen. Ja. Also als ob Sie jetzt Wertpapiere aus der Kasse kaufen. Also.
Und deswegen würde ich für bilanzielle Zwecke auch das erstmal total ausblenden. Und im Endeffekt muss ich ja wirklich immer nur gucken, was ist mein Planvermögen und was ist meine DBO.
Das mache ich eben, wenn es, weiß ich, der Zeitpunkt ist. Und vorher ist es eben reiner Aktivtausch, also würde ich es auch als Vermögensgegenstand haben. Noch so lange lassen, bis eben der Zeitpunkt eingetreten ist.
Ja, aber die Frage war, das müsst ihr ja entweder als Aufwand dann rausnehmen oder buchen dann oder Sie lassen das Asset erstmal stehen. Das ist ja die Frage.
Ja, genau. Im Gegensatz zu
Ihnen. Ich bin doch relativ, also emotionslos. Also. wer ist für die Sichtweise?
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Auf das Asset habe ich aber dann im Prinzip unter Umständen keine Anrecht drauf. Ne? Das war doch der Fall.
Nein, in dem Moment, also Sie buchen halt die Vorauszahlung als Asset ein und in dem Moment, wo es dann zur tatsächlichen Fälligkeit der Mindestdotierungsverpflichtung kommt, wird es dann eben als Aufwand gebucht. Also das verschwindet dann gegen Aufwand.
Aber jede Vorauszahlung können Sie doch auch wieder zurückverlangen, oder nicht? Müssen Sie dann wirklich erst, was ich zahlen, wenn der Stichtag da ist? Und solange Sie das können, ist es meines Erachtens auch ein Asset.
Abstimmen.
Also wer ist für die Sichtweise, die vom Board so in dem Exposure Draft dargelegt worden? Einstimmig, sehr gut. Okay. Okay. Dann ist das Thema dann.
Ja,